Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Als Folge der Energiewende drohen möglicherweise höhere Preise im öffentlichen Nahverkehr. Das geht nach Spiegel-Informationen aus einem internen Vermerk des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. So wolle Bundesumweltminister Altmaier künftig nur noch Unternehmen von der Umlage für die höheren Herstellungskosten von Ökostrom befreien, die im internationalen Wettbewerb stünden. Dazu gehörten Verkehrsbetriebe in der Regel nicht.
Sie alle hier bezahlen die Energiewende und es tauchen immer neue Kosten auf. Zusätzlich zur eigenen steigenden Stromrechnung drohen wohl auch höhere Fahrpreise im Nahverkehr. Der Grund: die Verkehrsunternehmen sollen schon bald die volle Umlage zur Finanzierung der Energiewende zahlen. Wirtschaftsminister Rösler begründet das im Bericht aus Berlin.
Entscheidend ist, dass für alle Verbraucherinnen und Verbraucher den Strom bezahlbar halten. Und da müssen wir aus diesem planwirtschaftlichen System der Förderung der erneuerbaren Energien raus. Sonst wird es teuer.
Bisher gibt es viele Ausnahmen, vor allem Stromfresser wie Stahlwerke zahlen gar keine Ökoumlage. Künftig sollen so viele Ausnahmen wie möglich wegfallen. Alle Firmen, die nicht im internationalen Wettbewerb stehen, müssten dann zahlen, also auch Verkehrsbetriebe.
Für uns ist das auch umweltpolitisch gesehen ein absoluter Irrweg, wenn es jetzt ausgerechnet den umweltfreundlichsten Verkehrsträger träfe, nämlich die Schiene, die da weiter belastet würde. Das bringt ja keinen zum Umstieg, sondern eher zum Umstieg in die andere Richtung, nämlich zurück zum Auto.
Auch andere Kosten drohen zu steigen. Mittelständische Unternehmen wie Bäckereien kündigen Preiserhöhungen an, wenn sie die volle Umlage zahlen müssen. Aus Sicht der Opposition eine Fehlplanung der Regierung.
Wir brauchen eine soziale Lösung und die gibt es bisher nicht. Die Strompreiserhöhungen, die da vorgesehen sind, das ist alles abenteuerlich. Deshalb haben wir jetzt gesagt, aussetzen. Keine Strompreiserhöhung.
Dennoch, den Verbrauchern ist längst klar, die Energiewende wird teuer für sie. Viele andere Fragen lassen die Minister Rösler und Altmaier unbeantwortet oder sie streiten sich, wie bei Netzausbau und Emissionshandel. Am Mittwoch wollen sich beide Minister seit langem wieder gemeinsam der Öffentlichkeit stellen, aber bis dahin werden sich kaum alle Streitpunkte klären lassen.
Zwei Tage nach dem Amoklauf an einer Grundschule herrschen in den USA weiter Trauer und Entsetzen. Präsident Obama reist heute nach Newton, um an einer Gedenkfeier für die Opfer teilzunehmen. Er will mit Angehörigen und Rettungskräften sprechen. In der Kleinstadt, dem Bundesstaat Connecticut, hatte ein junger Mann am Freitag 20 Kinder und 6 Erwachsene erschossen und dann sich selbst getötet. Das Motiv für die Tat ist immer noch unklar.
Kuscheltiere für die toten Kinder von Newtown. Abgelegt von fassungslosen Nachbarn, von Mitschülern, die mehr Glück hatten an diesem Freitag, als ein schwer Bewaffneter in ihre Schule stürmte und so viele aus dem Leben riss. Emily, ein unbeschwertes und fröhliches Mädchen, mit 6 Jahren die älteste Tochter der Familie Parker. Die Erstklässlerin, ein Opfer des Amokläufers.
Sie war der Typ von Person, der einfach ein Raum aufnehmen
kann. Sie war jemand, der den Raum heller machte. Sie hatte für jeden stets ein freundliches Wort. Sie ist ein unglaublicher Mensch. Es ist ein Segen, ihr Vater zu sein. Psychologen und Seelsorger betreuen die Familien, all die Trauernden in dieser Kleinstadt, in der nichts mehr so ist, wie es war. Auch Newtowns Helfer brauchen Hilfe. Dies ist das Düsterste, was ich je erlebt habe. Während der Ausbildung bringen sie uns Medizinern bei, mit belastenden Situationen umzugehen. Aber dies war die grauenvollste Erfahrung meines Lebens. Sie singen Stille Nacht, ein letzter Gruß für eine junge Frau, die viele als Heldin sehen. Die Grundschullehrerin Victoria Soto soll sich dem Todesschützen mutig in den Weg gestellt haben und hat dabei ihr Leben gelassen. Die meisten ihrer Schützlinge konnten so entkommen. Unser Sohn hing sehr an ihr und sie liebte diese Klasse. Er hofft immer noch, dass es seiner Lehrerin gut geht, dass sie nicht gestorben ist. Dieser Tag soll allein den Opfern gehören. Ihre Namen auf einem schlichten Stern. Wenn US-Präsident Obama in wenigen Stunden hier eintrifft, wird er an der Sandy Hook Grundschule viele geschmückte Weihnachtsbäume sehen. Einen für jeden Toten.
In Japan steht nach 3 Jahren erneut ein Regierungswechsel bevor. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl verlor die Demokratische Partei von Premier Noda deutlich. Sie kam ersten Prognosen zufolge auf weniger als 20% der Stimmen. Klarer Wahlgewinner sind demnach die konservativen Liberaldemokraten. Sie hatten das Land von 1955 bis 2009 fast durchgehend regiert.
Es ist ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. 5 Jahrzehnte lang waren Japans Liberaldemokraten an der Macht und Shinzo Abe schon einmal der Premierminister. Ich freue mich, dass die LDP wieder zurück auf der Bühne ist. Vor allem, dass die Menschen in Japan Nein gesagt haben zu 3 Jahren chaotischer Politik der Demokraten. Die Konservativen um Shinzo Abe haben mit überwältigender Mehrheit gewonnen. Der neue Premierminister kommt mit den alten Rezepten, Schulden machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber wird das reichen? Japan, der Superstar der 80er Jahre, ist tief gefallen. Steigende Arbeitslosigkeit, die Elektronikbranche, einst kreativer Motor des Landes, liegt am Boden. Hinzu kommen die neuen Herausforderungen, Japans kalter Krieg mit China um eine Inselgruppe im Pazifik. Und wie weiter mit der Atomkraft nach dem Unglück in Fukushima? An diesen Fragen war schon die jetzige Regierung grandios gescheitert. Die Demokratische Partei verliert voraussichtlich die Hälfte ihrer bisherigen Sitze. Ich trage die Verantwortung für diese Wahlniederlage. Ich trete zurück als Chef der Demokratischen Partei. Japan hat für den Machtwechsel gestimmt. Jetzt müssen die Konservativen um Shinzo Abe zeigen, ob sie die richtigen Antworten finden auf Japans drängende Probleme.
In Ägypten zeichnet sich nach dem ersten Wahlgang des Referendums eine Mehrheit für den umstrittenen Verfassungsentwurf ab. Das berichten die islamistische Muslimbruderschaft und ägyptische Medien. Danach stimmten knapp 57% für den Entwurf. Das offizielle Ergebnis soll erst nach der zweiten Runde am nächsten Samstag bekannt gegeben werden. Menschenrechtsgruppen monierten inzwischen Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung.
Bis in die Morgenstunden zählten Helfer in den Wahllokalen die abgegebenen Stimmen. Auch wenn noch keine offiziellen Zahlen vorliegen, sowohl die konservativ-islamischen Moslembrüder als auch eine der größten Oppositionsgruppen behaupten, eine knappe Mehrheit der Wähler hätte gestern für die neue islamistische Verfassung gestimmt. Beobachter sprachen von einer hohen Wahlbeteiligung, während die Moslembrüder diese bei nur 32% sehen. Offizielle Zahlen liegen auch hierüber nicht vor. Es handelt sich um eine Verfassung, deren Zustandekommen vom ersten Tag an äußerst problematisch war. Große Teile der Gesellschaft haben in keiner Weise eine Rolle gespielt. Egal wie groß am Ende die faktische Zustimmung ist, ob 60% oder 70%, diese Verfassung wird niemals repräsentativ für Ägypten sein. Unterdessen hat die bürgerlich-liberale Opposition in einer vom Fernsehen übertragenen Veranstaltung zahlreiche Wahlrechtsverstöße angeprangert. Nicht in allen Wahllokalen hätten Richter den Urnengang überwacht. An einigen Orten hätten mutmaßliche Islamisten Verfassungsgegner eingeschüchtert. Kritisch wird der erwartete Wahlausgang unter anderem von den Kopten gesehen, der größten religiösen Minderheit. Sie gehen davon aus, dass bei der Fortsetzung des Referendums in den ländlicheren Gebieten ein noch größerer Anteil sein Kreuz beim Ja macht. Nein, natürlich habe ich mit Nein gestimmt. In dieser Verfassung stehen Artikel, die die Rechte von uns Kopten beschneiden und die dem Präsidenten mehr Macht gibt, als er haben sollte. Am kommenden Wochenende geht das Referendum in die zweite Runde.
In Syrien haben Truppen des Assad-Regimes ihre Angriffe auf Regierungsgegner fortgesetzt. Auch ein von palästinensischen Flüchtlingen bewohntes Viertel in der Hauptstadt Damaskus wurde beschossen. Mindestens 25 Menschen sollen allein dort getötet worden sein, als mehrere Raketen in eine Moschee einschlugen. In dem ehemaligen Lager Yarmouk leben etwa 100.000 Palästinenser. Viele weitere sollen dort vor den Kämpfen Zuflucht gesucht haben.
In Frankreich sind zehntausende Menschen für die Einführung der Homo-Ehe auf die Straße gegangen. Die größte Demonstration fand in Paris statt. Mit den landesweiten Kundgebungen wollen die Teilnehmer ein Gesetzesprojekt der sozialistischen Regierung von Präsident Hollande unterstützen. Es soll homosexuellen Eheschließungen und Adoptionen ermöglichen. Ende Januar wird der Entwurf in der Nationalversammlung beraten. In Bloemfontein in Südafrika hat der Parteitag des Afrikanischen Nationalkongresses ANC begonnen. Singend und tanzend eröffneten mehrere tausend Mitglieder die Versammlung der südafrikanischen Regierungspartei. Staatspräsident Zuma kandidiert erneut für den Vorsitz. In seiner Auftaktrede bekräftigte er den Führungsanspruch des ANC und versprach mehr Wirtschaftswachstum. Zumas Wiederwahl gilt als wahrscheinlich. Er hat aber mit Vizepräsident Motlanthe einen ernstzunehmenden Herausforderer. In Nordkorea ist an den vor einem Jahr verstorbenen Machthaber Kim Jong-il erinnert worden. In der Hauptstadt Pyongyang legten tausende Blumen vor einer Statue Kims nieder. An der zentralen Gedenkfeier nahm auch sein Sohn und Nachfolger Kim Jong-un teil. Dabei wurden die Verdienste seines Vaters herausgestellt. So sei der Start einer Rakete, wie er am Mittwoch geglückt war, dem Wirken Kim Jong-ils zu verdanken.
Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich von Trainer Huub Stevens getrennt. Der Verein begründete den Schritt mit dem enttäuschenden Verlauf der Hinrunde. Die Schalker waren nach dem 1:3 gegen Freiburg gestern auf den 7. Tabellenplatz abgerutscht. Nachfolger von Stevens ist Schalkes bisheriger U17-Coach Jens Keller. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. Dezember.
Auch am Montag bestimmt ein Tief über England unser Wetter. Es bringt feuchte und besonders den westlichen Landesteilen auch recht milde Luft. In den nächsten Tagen wird es dann zunächst wieder ein wenig kälter. Heute Nacht gibt's viele Wolken, hier und da Schauer, später im Süden vermehrt Regenfälle. Oberhalb von 800 bis 1200 Metern ist Schnee dabei. Auch am Tag meist wolkenverhangen, gebietsweise regnet oder schauert es. Im Bergland fällt Schnee, der in Bayern bis in mittlere Lagen vordringen kann. Im Osten auch mal längere Zeit trocken und zum Teil freundlich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, im Nordosten aus Südost. Im Südwesten ist er mitunter frisch und stark böig. Am Rhein heute Nacht 6 bis 7 Grad, im Süden örtlich leichter Frost. Morgen im Vogtland knapp über 0, in der Kölner Bucht bis 10 Grad. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen wieder und damit auch die Schneefallgrenze. Am Mittwoch wird es regional vorübergehend freundlicher, bevor am Donnerstag von Westen wieder Schnee und Regen heranziehen. Stellenweise wird es glatt.
Um 22.45 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Er informiert Sie über den Besuch Obamas bei den Hinterbliebenen des Schulmassakers. Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.